Hallo und willkommen zum Pflegenetz-Podcast, dem Podcast für die Pflege. In der heutigen Folge sprechen wir über soziale Interaktionen erwachsener Menschen im Autismus-Spektrum im Gesundheitswesen. Innerhalb der professionellen Pflege sprechen wir viel über Kommunikation, Beziehung und Patientinnenzentrierung. Doch was passiert, wenn genau unsere Art zu kommunizieren für manche Menschen zur Hürde wird? Dieser Beitrag widmet sich der sozialen Interaktion erwachsener Menschen im Autismus-Spektrum in der Gesundheitsversorgung. Ausgehend vom Konzept der Neurodivergenz wird beleuchtet, wie implizite soziale Normen, strukturelle Barrieren und Kommunikationsmuster im Versorgungssystem wirken und warum insbesondere Maskierungsstrategien eine zentrale Rolle spielen. Es wird aufgezeigt, wie Anpassungsdruck, Missverständnisse und Stigmatisierung zu einer unsichtbaren Mehrbelastung führen können und was das für professionelle Pflege bedeutet. Im Zentrum steht dabei nicht die Frage nach der Anpassungsfähigkeit einzelner Personen, sondern die Reflexion systemischer Selbstverständlichkeiten. Viel Spaß bei der heutigen Folge!
Innerhalb der professionellen Pflege sprechen wir viel über Kommunikation, über Beziehung, über Patientinnenzentrierung. Doch was passiert, wenn die Art, wie wir kommunizieren, für manche Menschen selbst zur Hürde wird? Genau darum geht es heute, um soziale Interaktion erwachsener Menschen im Autismus-Spektrum im Gesundheitswesen. Und um die Frage, was dies für unsere professionelle Haltung bedeutet. Stellen Sie sich vor, Sie betreten die Ambulanz eines Krankenhauses. Sie fühlen sich vielleicht ohnehin gestresst, machen sich Gedanken über die bevorstehende Diagnosestellung und die daraus resultierende Behandlung. Aber das ist nicht alles, was Sie in diesem Moment beschäftigt. Da ist grelles Licht, irgendwo piepsen Geräte und gleichzeitig verspüren Sie den Impuls, bei der anstehenden Anamnese jedes Ihrer Worte sowie jede Mimik und Gestik zu kontrollieren, um nicht als komisch wahrgenommen zu werden. Was für Sie jetzt vielleicht wie ein abstraktes Bild vor Ihrem inneren Auge wirkt, ist für viele Menschen im Autismus-Spektrum Realität und löst in Ihnen enorme Stressreaktionen aus. Doch was versteht man eigentlich genau unter dem Autismus-Spektrum? Die Autismus-Spektrum-Störung, wie sie medizinisch benannt wird, ist eine tiefgreifende neurologische Entwicklungsstörung, welche sich bereits im Kindesalter manifestiert und durch Beeinträchtigungen in der sozialen Interaktion, Kommunikation sowie einer veränderten Wahrnehmung gekennzeichnet ist. Weltweit sind etwa 1% der Bevölkerung betroffen, in Österreich rund 87.000 Personen, wobei an dieser Stelle gesagt werden muss, dass vor allem milde Ausprägungen von Autismus oft unerkannt bleiben, was ihre Symptome für Betroffene jedoch nicht irrealer macht, sondern meist nur unverständlicher. Während viele Menschen das Wort Autismus sogleich mit vorgefertigten Assoziationen, wie zum Beispiel Zahlengenie oder Rain Man, verbinden, muss hier betont werden, dass diese Zuordnungen zwar durchaus zutreffen können, sie jedoch zahlenmäßig nur einen kleinen Anteil aller Autistinnen betreffen. Autismus bezeichnet nämlich ein Kontinuum, welches von milden, für die Außenwelt kaum wahrnehmbarer Symptome bis zu schwerwiegenden kognitiven und motorischen Beeinträchtigungen reicht. Und innerhalb dieses Kontinuums gleichen sich die betroffenen Personen ebenso wenig wie der Rest der Menschheit. Sie sind individuell in ihren Bedürfnissen, Wahrnehmungen und Symptomen. Und vielleicht ist genau das ein zentraler Punkt. Kennt man einen autistischen Menschen, kennt man einen autistischen Menschen. Es gibt kein einheitliches Erscheinungsbild, keine standardisierte Interaktion und schon gar kein typisches Verhalten. Autismus wurde über eine lange Zeit hinweg ausschließlich pathologisiert betrachtet, als Störung, Defizit und der Abweichung einer bestimmten Norm. In den letzten Jahren hat sich der Diskurs jedoch weiterentwickelt. Immer häufiger wird im Zusammenhang mit Autismus der Begriff der Neurodivergenz verwendet. Dies bedeutet, dass neurologische Unterschiede, also verschiedene Arten zu denken, die Welt wahrzunehmen und Informationen zu verarbeiten, nicht primär als krankhaft, sondern viel eher als Variante menschlicher Diversität verstanden werden, ähnlich wie Geschlecht oder sexuelle Orientierung. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die erlebten Herausforderungen nicht real sind und auch nicht, dass Unterstützung hier überflüssig ist. Aber es verschiebt den Blick, weg von »Was stimmt mit dieser Person nicht?« hin zu »Wie ist diese Person neurologisch organisiert?« Und was bedeutet das für die zwischenmenschliche Interaktion? Vielleicht kann man es sich wie zwei unterschiedliche Betriebssysteme vorstellen. Beide funktionieren, beide sind leistungsfähig, aber sie sind anders programmiert und reagieren deshalb unterschiedlich auf dieselben Reize. Gerade der Gesundheitsbereich ist in besonderer Weise betroffen, denn hier treffen mehrere Faktoren gleichzeitig aufeinander. Krankheit, Abhängigkeit, Zeitdruck, Hektik, grelles Licht, unklare Abläufe und nicht selten ein gewisses Unverständnis. Menschen im Autismus-Spektrum befinden sich in dieser Situation nicht nur in einer allgemeinen vulnerablen Lage als PatientInnen, sondern zusätzlich in einer Situation, in der ihre Art der Wahrnehmung und Interaktion auf besondere Weise herausgefordert wird. Das Gesundheitswesen wird dadurch zu einem Raum, in dem sich Unterschiede besonders deutlich zeigen. Aber, und das ist wichtig, die Schwierigkeiten beginnen nicht erst hier, sondern oftmals viel früher, nämlich bei der Suche nach einer Erklärung. Viele erwachsene AutistInnen berichten, dass sie über Jahre das Gefühl hatten, anders zu sein, ohne dabei benennen zu können, warum. Der Weg zur Diagnose ist oftmals langwierig und Wartezeiten über Monate oder sogar mehrere Jahre sind hierbei keine Seltenheit. Ein Faktum, das häufig daher rührt, dass Kinder bei der Diagnosestellung priorisiert werden, um etwaige Unterstützungsangebote wie Logo- oder Ergotherapie frühestmöglich beginnen zu können, was ihrer weiteren Entwicklung zugutekommt. Für erwachsene AutistInnen bedeutet diese Wartezeit jedoch vor allem eines, nämlich Unsicherheit. Und Unsicherheit kann wahnsinnig belastend sein. Hinzu kommt, dass nach der Diagnosestellung häufig wenig strukturierte Nachbetreuung erfolgt. Viele Betroffene berichten hierbei, sich nach dem Erhalt der Diagnose eher alleingelassen zu fühlen und für die Informationsbeschaffung geeigneter Therapien alleine zuständig zu sein. Dies bedeutet, dass das Gesundheitssystem in diesem Zusammenhang nicht bloß als Interaktionsraum wahrgenommen werden kann, sondern auch als Ort struktureller Hürden. Und dennoch kann festgehalten werden, dass die Diagnose für viele Betroffene auch eine massive Erleichterung bedeutet. Denn endlich bekommt das Erlebte einen Namen und es gibt eine Erklärung für Verhaltensweisen, die sie bisher nicht finden konnten. Eine Betroffene erzählte mir in diesem Zusammenhang, dass sie immer schon seit frühester Kindheit gespürt hat, dass an ihr irgendetwas anders ist, dass sie nicht auf die gleiche Art funktioniert wie ihre gleichaltrigen Freundinnen. Sie erinnerte sich an Situationen, in denen sie lieber zurückgezogen war und nicht mitspielen wollte, weil sie das Gefühl hatte, von all den Reizen wie dem erhöhten Geräuschepegel überrollt zu werden. Und dass sie bereits früh begann, sich Strategien zurechtzulegen, damit ihr Verhalten nicht so stark auffiel. Erzählungen wie diese zeigen auf, dass der Moment der Klarheit neben einem Gefühl der Befreiung auch identitätsverändernd wirkt. Viele beginnen, ihr gesamtes Verhalten bis hierhin neu zu betrachten. Sie erkennen Strategien, die sie über Jahre entwickelt haben, um keine gesellschaftliche Ausgrenzung zu erfahren. Und hier kommen wir zu einem zentralen Punkt, dem Maskieren. Maskieren bedeutet, eigene autistische Verhaltensweisen bewusst oder unbewusst zu unterdrücken oder anzupassen. Dies kann sich zum Beispiel darin zeigen, dass Blickkontakt gehalten wird, obwohl es sich unnatürlich anfühlt. Die Stimme wird moduliert, um nicht allzu monoton zu klingen. Smalltalk wird eingeübt, um nicht als außenstehend wahrgenommen zu werden. Diese Dinge werden nicht getan, weil es authentisch ist, sondern weil es Sicherheit verspricht. Stellen Sie sich vor, Sie müssten im Gespräch permanent eine zweite Ebene mitlaufen lassen. Eine Art inneres Kontrollprogramm. War das jetzt zu direkt? War das genug Blickkontakt? Klang meine Stimme normal? Diese permanente Selbstüberwachung schützt, aber sie kostet auch Energie. Und gerade im Gesundheitswesen wird diese Energie zusätzlich benötigt. Für Krankheit, für Diagnostik, für Unsicherheit. Das bedeutet, die betroffenen Personen müssen gleichzeitig PatientInnen sein und sozial funktionieren, während wir im Gesundheitssystem oftmals nur das Funktionieren sehen. Einen weiteren zentralen Bereich stellt die Kommunikation dar. Viele Missverständnisse entstehen nicht aus mangelndem Willen, sondern aus unterschiedlichen Kommunikationslogiken. Unsere Welt der Kommunikation findet häufig implizit statt. Wir sprechen zwischen den Zeilen, nutzen Ironie und Sarkasmus, und haben oft unausgesprochene Erwartungen an unser Gegenüber. Für viele Personen im Autismus-Spektrum ist Kommunikation hingegen wörtlicher und direkter. Dies bedeutet, wenn wir fragen, was wollen Sie denn, kann dies als unkorrekt erlebt werden. Wenn wir sagen, das ist eh nicht schlimm, kann dies zu einer irrsinnigen Unsicherheit führen. Hierzu kommt die Interpretation nonverbaler Sprache, Mimik, Gestik, Tonfall. Was für uns selbstverständlich erscheint, muss von Betroffenen oftmals erst kognitiv entschlüsselt werden, weil es für sie wie das Tor zu einer anderen Sprache klingt. Und unter Stress, wie etwa im Krankenhaussetting, wird diese Entschlüsselungsarbeit noch anspruchsvoller. Eine Betroffene hat mir hier im Zuge eines Interviews ein sehr einprägsames Beispiel genannt. Sie befand sich gerade beim Arzt, hatte wahnsinnige Angst vor der Behandlung und daraus möglicher resultierender Schmerzen. Sie wandte sich besorgt an ihn und fragte, ob es denn sehr wehtun würde. Seine Antwort war ein ironisches "Unheimlich". Ich muss an dieser Stelle wahrscheinlich nicht näher darauf eingehen, dass diese Antwort bei der Betroffenen nicht unbedingt dazu geführt hat, dass sie sich sicherer fühlte. Aber Erfahrungen wie diese sind leider keine Seltenheit und rühren oftmals nicht von Ignoranz, sondern von Unwissenheit gegenüber den neurologischen Besonderheiten der Betroffenen und natürlich aus der Tatsache, dass das maskierende Verhalten auch dafür sorgt, dass ihre wahren Bedürfnisse nicht erkannt werden können. Ein besonders schmerzhafter Punkt ist hierbei die Erfahrung der Stigmatisierung. Gesellschaftlich wird Autismus häufig entweder romantisiert und Betroffene als Genie wahrgenommen oder bagatellisiert. Sätze wie "das hat ja heutzutage eh jeder" klingen harmlos, verkennen aber die Intensität der subjektiven Belastung. Im Gesundheitswesen berichten viele Betroffene zudem davon, nicht ernst genommen zu werden. Dies zeigt sich oftmals darin, dass Symptome relativiert werden und das Verhalten autistischer Personen als überempfindlich oder schwierig eingeordnet wird. Das Negieren der Symptome betrifft vor allem jene AutistInnen, welche erst im Erwachsenenalter ihre Diagnose erhalten haben. Ein Umstand, welcher vor allem daher rührt, dass entgegen medizinischer sowie wissenschaftlicher Beweise die Diagnose des Autismus nach wie vor noch häufig als typische Kindheitsstörung verstanden wird. Eine Diagnose im Erwachsenenalter wird in diesem Kontext als Fehler wahrgenommen, was für Betroffene zusätzliche Hürden schafft und somit das Vertrauen in das System zusätzlich schwächt. Viele Betroffene berichten zudem von einer veränderten Ansprache von Seiten des Gesundheitspersonals, sobald sie ihre Maske fallen lassen und offen über ihre neurologische Besonderheit sprechen. So wird mit ihnen plötzlich vereinfachter und langsamer gesprochen. Dies führt dazu, dass einige Betroffene ihre Diagnose bewusst verschweigen, jedoch nicht aus Täuschung, sondern viel eher aus Selbstschutz. Erwachsene Menschen im Autismus-Spektrum sehen sich im Gesundheitswesen daher mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert. Diese beginnen mit strukturellen Barrieren, der oftmals langen Wartezeiten auf Diagnostik, fehlender Begleitung nach der Diagnose sowie komplexen Versorgungswegen und setzen sich fort im Prozess des sich selbst Neuverstehens, wenn eine späte Diagnose das eigene Leben rückblickend neu sortiert. Und sie verdichten sich in der Interaktion, in Missverständnissen, in unausgesprochenen Erwartungen, in subtiler Stigmatisierung. Doch vielleicht liegt die eigentliche Belastung nicht in einem einzelnen dieser Aspekte, sondern in ihrer Gleichzeitigkeit. Strukturelle Unsicherheit, Identitätsarbeit, soziale Anpassung und dann noch Krankheit. Wenn all diese Ebenen zusammentreffen, entsteht ein enormer Anpassungsdruck, welcher mitunter schwerwiegende Folgen nach sich ziehen kann. Denn wenn ein Mensch über Jahre gelernt hat, sich zu regulieren, sich zu kontrollieren, sich zu optimieren, um nicht aufzufallen, dann wird die Maske der Anpassung zur Gewohnheit und diese Gewohnheit irgendwann zur zweiten Natur. Doch was bedeutet das für die Interaktion im Gesundheitswesen? Es bedeutet, dass wir möglicherweise nicht sehen, was eigentlich da ist, nicht hören, was nicht gesagt wird und möglicherweise nicht wahrnehmen, wie viel Energie von unserem Gegenüber gerade aufgewendet wird, um überhaupt an diesem Gespräch teilzunehmen. All dies zeigt sehr deutlich, dass Maskieren nicht nur anstrengend ist, sondern auf Dauer auch entfremdend wirken kann. Wenn ich mich permanent anpasse, beginne ich irgendwann, mich selbst aus der Gleichung zu nehmen. Eigene Bedürfnisse wirken vielleicht weniger wichtig. Die eigene Wahrnehmung wird relativiert. In den Köpfen der Betroffenen können sich Gedanken breit machen wie: Vielleicht übertreibe ich, vielleicht ist es eh nicht so schlimm. Und genau hier entsteht eine gefährliche Dynamik. Denn Gesundheitsversorgung basiert darauf, dass Bedürfnisse artikuliert werden, dass Symptome benannt werden und dass Belastung sichtbar wird. Wenn Anpassung jedoch dazu führt, dass Belastung unsichtbar bleibt, wird adäquate Versorgung schwieriger. Und dies liegt nicht daran, dass jemand nicht kooperativ ist, sondern daran, dass das System stark auf sichtbare Signale reagiert. Was nun zu den Fragen führt: Wie sehr sind unsere Versorgungsstrukturen auf lesbares Verhalten angewiesen? Und wie sehr verlassen wir uns auf nonverbale Rückmeldungen, spontane Emotionalität und schnelle Reaktionen? Und was geschieht, wenn diese Signale anders aussehen oder gar nicht erst gezeigt werden? Hinzu kommt die Erfahrung der Stigmatisierung. Wenn Unterschiede bagatellisiert oder pathologisiert werden, entsteht Reduktion von Komplexität, was für Betroffene mitunter verletzend wirken kann. Denn wer immer wieder erlebt, nicht ganz verstanden zu werden, beginnt irgendwann weniger zu erklären, weniger zu zeigen und weniger zu erwarten. Das Gesundheitswesen wird daraus resultierend dann nicht ausschließlich als Ort der Behandlung wahrgenommen, sondern vielmehr als Ort der Selbstkontrolle. Der Fokus sollte möglicherweise weniger auf der Anpassungsfähigkeit einzelner Personen liegen, sondern auf den impliziten sozialen Normen, auf denen unser Gesundheitssystem aufbaut. Normen darüber, wie Schmerz ausgedrückt wird, wie Kooperation wirkt oder wie angemessenes Verhalten definiert wird. Pflege steht genau an dieser Schnittstelle zwischen System und Mensch, zwischen Struktur und Beziehung und zwischen Effizienz und Wahrnehmung. Das bedeutet auch, dass wir Verantwortung tragen, nicht für neurologische Unterschiede, aber für die Art, wie wir ihnen begegnen. Inklusion beginnt vielleicht nicht erst bei großen Reformen, bei Leitlinien und auch nicht bei spezialisierten Ambulanzen. Vielleicht beginnt sie in den kleinen Momenten, wenn wir innehalten, bevor wir interpretieren, wenn wir nachfragen, statt zu bewerten, wenn wir Struktur transparent machen, statt sie vorauszusetzen. Und wenn wir akzeptieren, dass Professionalität nicht bedeutet, Menschen in unser Muster zu pressen, sondern Räume zu schaffen, in denen unterschiedliche Muster existieren dürfen.
Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Weitere Informationen zum Thema Pflege und allem, was dazugehört, finden Sie auf unserer Webseite www.pflegenetz.at oder unserem YouTube-Kanal Pflegenetz und unseren Social-Media-Kanälen. Alle Links zur aktuellen Folge sowie unseren Webseiten finden Sie in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.